Am 11. Januar 2017, also vor gut 2 Jahren, nach 11,5 Jahren Bauzeit, wurde in Hamburg ein ganz bekanntes neues Gebäude eingeweiht der Bevölkerung der Stadt Hamburg übergeben. Es war die Elbphilharmonie. Ein ganz merkwürdiges oder ein ganz besonderes Gebäude, das eine Kostenexplosion erlebt hatte im Vorfeld. Also zunächst einmal sollte es 186 Millionen kosten, nicht, dass es schon wenig Geld ist, aber später waren es dann inklusive der Spenden von Privatpersonen und der öffentlichen Hand insgesamt 866 Millionen Euro, fast 1 Milliarde. Und nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist es das 12. teuerste Gebäude der Welt. Kostenexplosion hin oder her, wunderschön ist es ja. So wie ein Segel, wenn die Sonne drauf scheint, so wie ein einfahrendes Segelschiff in den Hamburger Hafen. Es ist nicht nur von außen sehr wunderbar oder wunderschön gemacht, sondern ja, über Geschmack kann man sich ja streiten, das ist ja klar. Es ist auch über 100 Meter hoch, 110 Meter hoch. Es hat ein Hotel inklusiv und einen riesigen, geschwungenen Konzertsaal mit einem einmaligen Hörgenuss, so sagt man. Ich war noch nie da. Ich glaube auch nicht, dass normale Sterbliche da so rein können. Es ist nämlich auf lange Zeit ausverkauft. Also wenn man da ein Konzert hören will, was bestimmt wunderbar ist, das ist fast unmöglich, da hineinzukommen. Preislich ja auch fast unerschwinglich. Philharmonie bedeutet so viel wie Freund der Harmonie oder Liebe zur Harmonie, also zur Musik. Wer sich mit Musik ein bisschen auskennt, der weiß, Musik lebt von Spannung. Spannung, die aufgebaut wird und dann wieder aufgelöst wird. Eine Disharmonie, die erzeugt wird und dann wieder aufgelöst wird. Dieser Wechsel von Disharmonie und Harmonie zwischen Spannungsaufbau und Abbau, davon lebt die Musik. Und in der Musik ist es auch fast bei jedem Musikstück der Fall, dass nach einer Spannung auch wieder eine Auflösung stattfindet. In der Musik ist das so. In unserem Leben, das auch von Spannungsspitzen und ja, hoffentlich dann auch wieder nachlassender Spannung lebt, in unserem Umfeld, in der Welt, ist es fast niemals so. Sehr selten, dass diese Spannungen oder diese Probleme, dieses Leid, das wir erleben, das wir um uns herum überall wahrnehmen können, dass das aufgelöst wird. Ich hatte überlegt, ob ich ein paar Fotos zeigen sollte, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Das sind nicht so ganz einfache Fotos, die ich hätte zeigen müssen. Ich denke an einen kleinen Jungen, der im Krankenhaus oder in einem Krankenwagen sitzt, völlig apathisch, Staub in den Haaren. Er kann nicht mal weinen, obwohl er gerade fast alles verloren hat. Ein Junge im syrischen Aleppo. Das Haus zerstört, sein Bruder tot. Und er wusste sicherlich nicht, wo seine Eltern waren. Glücklicherweise hatten sie überlebt. Dieses Foto von diesem kleinen Jungen in dem Krankenwagen, das geht um die Welt. Und man stellt sich die Frage, wo bleibt die Auflösung? Warum kann das denn sein? Wo bleibt das Happy End? Wer greift ein? Wer stoppt den Wahnsinn? Keine Auflösung. Eine andere Geschichte, überfüllte Boote von Schleppern, die Menschen hinaus in den Tod schicken. Ja, ob das jetzt nun aus Libyen ist oder ob das aus der Türkei nach Griechenland ist. Diese Schlepper, die rechnen damit, dass der Tod eintreten kann, dass diese kleinen Nussschalen, diese kleinen Boote kentern und die Menschen sterben werden. Sie rechnen damit und trotzdem verdienen sie am Tod der anderen. So eine Ungerechtigkeit. Und ich denke da auch wieder an ein Foto eines kleinen Jungen. Ich will dazu nicht mehr sagen. Wahrscheinlich habt ihr das Foto gesehen. Im türkischen Bodrum, der kleine tote Junge am Strand. Ich denke an eine andere Geschichte. Als wir in Simbabwe waren, da haben wir viele Kinder gesehen. Viele Kinder, die einfach auf der Straße sind, ohne, ja, kann man sagen, ohne Herkunft, ohne Zukunft, ohne Bildung. Und ohne Bildung hat man ja dann auch keine Zukunft. vor sich. Und ich habe mir damals früher öfter die Frage gestellt, als wir dann da waren, was können die eigentlich dafür, dass die hier sind in Afrika und nicht in Deutschland? Unsere Kinder, sie leben bestens versorgt in einer All-Inclusive-Welt. Wer löst die soziale Ungerechtigkeit dieser Welt? Warum nicht wie in der Musik, dass es eine Auflösung nach einer Disharmonie gibt? Ein ganz anderer Aspekt. Wir haben zurzeit in der Gemeinde viele Schwerkranke. Juri hat das ja eben erwähnt. Menschen, die an einer schweren, ja vielleicht tödlichen Krankheit leiden. Wir beten darum und hoffen mit ihnen, dass es alles gut wird. Und wir wissen, dass Gott auch Wunder tut. Das ist keine Frage. Aber trotzdem stellt sich die Frage vielleicht, ist das nicht ungerecht? Warum ausgerechnet Sie? Ich meine, warum leben wir, die wir jetzt hier in den Reihen sitzen, und andere sind uns schon vorausgegangen, sind nicht mehr da? Wo bleibt die Auflösung? Wie in der Musik, wie in der Harmonie? Das sind Fragen, die oft gestellt werden und nach dem Warum gestellt werden. Und damit natürlich auch die Frage nach der Gerechtigkeit. Ist das gerecht? Ist das ungerecht? Und darauf gibt es keine Antwort. Das ist unser Problem. Menschlich gesehen ist es auch absolut hoffnungslos, darüber nachzudenken, ob es Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Man könnte verrückt werden. Man könnte verrückt werden, wenn man darauf warten und vertrauen müsste, dass das alles irgendwie in Einklang kommt. Und an dieser Stelle machen viele Gott dafür verantwortlich. Er lässt es ja zumindest zu. Wenn er es auch nicht selbst tut, dann lässt er es auch aber zumindest zu, dass Ungerechtigkeit in dieser Welt oder Ungleichheit in dieser Welt ist. Ist Gott denn etwa ungerecht? Nun, diese Frage hier bei uns im Gottesdienst geäußert, ist natürlich eine rein rhetorische Frage. Keiner würde sagen, oder auch die wenigsten, denke ich, die hier sitzen, würden sagen, Gott ist ungerecht. Natürlich ist Gott gerecht, das wissen wir. Aber diese Frage ist in anderen Kreisen durchaus ganz, ganz ernst gemeint. Und man wirft Gott vor, er sei ungerecht. Aber ist das nicht eine Folge der Sünde des Menschen gegen Gott? Sicher, so ist es. Und trotzdem stellt sich einem die Frage, warum hat der eine es so leicht im Leben und der andere, der hat es recht schwer in seinem Leben? Und deshalb dachte ich, mit euch darüber nachzudenken, über das Thema eine wichtige Eigenschaft Gottes, Bindestrich seine Gerechtigkeit. Nun, ich glaube, wir glauben an einen gerechten Gott. Wenn wir das nicht tun würden, wären wir wahrscheinlich nicht hier. Ich hoffe, wir glauben an einen gerechten Gott. Jawohl, und das ist auch eines der wichtigsten Eigenschaften Gottes überhaupt. Viele Eigenschaften oder viele theologische Grundsätze, die wir haben, auch der Heilsplan als solches, baut darauf auf, dass Gott gerecht ist. Wenn er das nicht wäre, wäre alles andere Unsinn. Weil Gott gerecht ist, konnte er nicht einfach die Sünde übersehen. Sonst wäre er nicht gerecht, wenn er sie übersehen würde. Aber weil Gott auf der anderen Seite Liebe ist, hat er seinen Sohn gesandt, um uns vor dem sicheren Tod zu bewahren, um uns nicht in den sicheren Tod laufen zu lassen. Gerechtigkeit und Liebe. Gott ist gerecht und Liebe gleichzeitig. Und das ist etwas, was einander eigentlich ausschließt. Entweder jemand ist gerecht und dann ist er so gerecht, dass er sogar brutal gerecht werden muss, um der Gerechtigkeit zum Ziel zu verhelfen. Oder jemand ist Liebe und dann macht er schon mal auch ein Auge zu und sagt, okay, Schwamm drüber war nichts. Aber Gott ist ja beides, gerecht und voller Liebe. Wie geht das? Das ist eigentlich mehr als eine Quadratur des Kreises. Es ist unmöglich, diese beiden Eigenschaften eigentlich zusammenzubekommen. Doch bei Gott ist das möglich. Nun, was bedeutet Gerechtigkeit zunächst einmal? Einmal ein paar Dinge zur Begriffsbestimmung. Gerechtigkeit aus dem Lateinischen Justitia, daher kommt unser Begriff im Deutschen Justiz oder Rechtsprechung, bedeutet so viel Gerechtigkeit, Gleichheit. Oft sehen wir vor Gerichtsgebäuden unseres Landes ein Bild oder eine Statue. Dort ist eine Frau abgebildet mit einer Waage in der Hand. Das habt ihr schon mal garantiert gesehen. Nicht nur eine Waage hat sie in der Hand, sondern ihre Augen sind auch verbunden. Was soll das aussagen? Nun, die Justitia, diese Frau, die dargestellt wird, die Waage bedeutet, sie wägt Argumente ab. Sie wägt Schuld und die Anschuldigung als solches ab und versucht, einen Einklang zu finden, ob es wirklich gerecht ist, mit einem entsprechenden Übeltäter umzugehen. Sie wägt also ab die Argumente der Anwaltschaft und auf der anderen Seite des Staatsanwaltes. Und sie wägt diese Argumente ab und sie führt zu einem Ausgleich, zu einem Abgleich. Übrigens daher von dieser Waage kommt auch, oder besser gesagt, dieser Gedanke der Waage kommt auch aus dem Alten Testament, wo es heißt Auge um Auge. Auch wieder die Waage, Zahn um Zahn, was aber immer falsch ausgelegt wird. Es wird immer gesagt, man ist dazu aufgefordert, dem anderen das Gleiche anzutun, wie einem angetan wurde. Das ist gar nicht so. Sondern die Bibel sagt, maximal, das darf auch wieder gebracht werden, aufgewendet werden, auf die eine Seite der Waagschale geworfen werden, was auf der anderen liegt. Niemals mehr. Sonst kommt sie ja wieder in Ungleichheit, die Waage. Dieser Gedanke ist bei der Justitia. Und außerdem hat sie auch noch verbundene Augen. Das heißt, sie soll frei vom Ansehen einer Person entscheiden und richten, und zwar gerecht. Ein paar Beispiele. Jonas, unser zweiter Enkelsohn, ist recht groß und er ist fast so groß wie unser ältester Enkelsohn, der Markus. Und kann man schnell in die Versuchung kommen, wenn man die beiden nebeneinander stehen sieht, und man kann schnell in die Versuchung kommen, an beide die gleichen Maßstäbe zu legen, die gleichen Erwartungen. Aber wenn wir das tun würden, dann würden wir doch ungerecht sein, denn sie sind nur ähnlich groß, aber zwischen ihnen sind fast 2 Jahre. Also kann der kleine Jonas nicht so weit sein, oder der kleine, relativ kleine Jonas, natürlich nicht so weit sein in seiner Entwicklung wie der erwachsenere, wie der größere Markus. Das müssen wir doch gerechterweise im Auge behalten. Beim Fußball gibt es einen Schiedsrichter, einen Richter, der etwas zu entscheiden hat, deshalb Schiedsrichter. Man nennt ihn auch Unparteiischen. Und er, anders als die Justitia, er muss offene Augen haben. Er muss nämlich ganz genau hinsehen. Er muss auf Höhe des Balles sein und er muss ganz genau erkennen, wann etwas abseits ist oder wann es einen Foul gab. Und dann, weil er offene Augen hat und trotzdem gerecht sein muss, dann muss er entscheiden und zwar niemanden bevorzugen, sondern er muss nach Regeln entscheiden, die gegeben sind. Und dann ist er gerecht. Ein dritter Aspekt der Bedeutung von Gerechtigkeit. Eine mathematische Gleichung. Eine mathematische Gleichung besteht ja aus 2 Seiten, die miteinander verbunden sind durch ein Gleichheitszeichen. Das wissen wir alle, haben wir schon mal in der Schule gesehen. Egal wie lang die Formulierungen auf der einen oder auf der anderen Seite sind, im Wert sind sie gleich. Deshalb ja auch Gleichheitszeichen. Das bedeutet, die Aussagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind im Verhältnis gleich, sind in Waage, sind ausbalanciert. Justitia distributiva, gibt es einen Begriff, heißt ausgleichende Gerechtigkeit. Also die Justiz ist dafür da, auszugleichen, etwas in Einklang zu bringen, wie in einer mathematischen Gleichung. Im Deutschen kommt das Wort Gerechtigkeit, also aus dem 8. Jahrhundert, aus dem Altdeutschen, kommt es aus dem Wort gered hervor. Und das bedeutet so viel wie gerade oder aufrecht oder richtig sein. Aus diesem Wort, aus diesem Kontext kommt das Wort Gerechtigkeit im Deutschen. Im Englischen kommt es mehr aus der Bedeutung Fairness oder Angemessenheit oder auch Ehrlichkeit. Nun, Gerechtigkeit hat immer etwas mit Balance zu tun, mit Fairness, mit Gleichheit, mit Egalität, wie es die Franzosen sagen würden und eines ihrer Maßstäbe war bei der Französischen Revolution, mit Geradlinigkeit. Aber im biblischen Sinne ist Gerechtigkeit noch viel mehr. Im biblischen Sinne bedeutet Gerechtigkeit, gerecht vor Gott zu sein, bedeutet rechtschaffen vor Gott zu sein. Und wer ist das schon? Rechtschaffenheit vor Gott, es bedeutet ohne Schuld zu sein. Und wer ist das schon? Ist hier jemand im Raum, der ohne Schuld ist? Es bedeutet, Gottes Wort treu zu sein, Gottes Wort zu tun. Das bedeutet gerecht sein vor Gott. Nun, der nächste Gedanke, den ich mit uns bedenken möchte, ist Gottes Gerechtigkeit. Was sagt die Bibel zu Gott und zu seiner Gerechtigkeit? Und jetzt versuche ich einfach ein paar Verse hintereinander zu lesen, sie nicht groß zu kommentieren, sondern was sagt die Bibel zu unserem Gott? Was bedeutet Gerechtigkeit bei Gott? Im Psalm 11, Vers 7, da heißt es, der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen, also man könnte sagen, Klammer auf, Klammer zu, die Gerechten, die Frommen werden schauen sein Angesicht. Also Gott liebt Gerechtigkeit. Psalm 103, Vers 6. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Also Gott setzt sich dafür ein, dass Recht entsteht. Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesaja 32, Vers 17, da heißt es, und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Friede ist eine Folge von Gerechtigkeit. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum in unserem Land oder in unserer Welt, nicht in unserem Land, zum Glück nicht, aber warum in unserer Welt so viele Kriege geführt werden. Weil es vollkommen ungerecht zugeht. Deshalb Ungerechtigkeit gleich Krieg. Gerechtigkeit gleich Friede. Und das ist eine Eigenschaft Gottes. Gott sagt es, die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. Die Bibel vergleicht Gottes Gerechtigkeit mit verschiedenen Dingen. Zum Beispiel eben mit einer Waage, wie ich schon erwähnt habe, wie die Justitia auch. Mit einer Waage, Jesaja 28, Vers 17. Da heißt es, und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. Gott sagt es, mir geht's sehr stark darum, was auf der einen Seite der Waage und was auf der anderen Seite der Waage liegt. Pass auf, was du da reintust, denn auf der anderen Seite wird der Ausgleich geführt werden durch Gott selbst. Die Bibel vergleicht die Gerechtigkeit Gottes mit einem nie versiegenden Bach. In Amos 5, Vers 24, da heißt es, es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das heißt, Gott führt immer Neues hinzu. Und er bleibt dran. Das Recht wird immer aufrechterhalten werden durch Gott. Die Bibel vergleicht die Gerechtigkeit Gottes mit der lebensspendenden Sonne. In Maleachi 3, Vers 20, da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und mit einem Mantel wird die Gerechtigkeit Gottes auch verglichen, den er uns anlegt. Jesaja 61, Vers 10, da heißt es, er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Gott kleidet uns ein mit Gerechtigkeit, weil wir mit unserem Mantel absolut ungerecht sind. Unser Mantel ist nicht gerecht. Schlussfolgerung: Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Er liebt nicht nur Gerechtigkeit, er verhält sich nicht nur gerecht, sondern sein Wesen, seine Eigenschaft ist Gerechtigkeit durch und durch. Und das kann ich sagen, das kann ich wirklich sagen. Gott ist immer gerecht und Gott ist bei jedem gerecht. Bei mir, so wie bei dir, bei jedem Einzelnen auf dieser Welt. Die Gerechtigkeit Gottes meint einen jeden gleich, sonst hätte ich ein Riesenproblem in meinem Glauben. Wo Gottes Gerechtigkeit ist, dort ist Frieden. Das haben wir ja eben ja gehört. Die Waage kommt in Balance. Wo Ungerechtigkeit ist, da ist Krieg. Und deshalb gibt es so viel Mord und Totschlag. Ich meine, man muss ja heute nicht mehr einen Krimi anschauen, um Mord und Totschlag zu sehen. Man braucht nur die Nachrichten zu gucken. Dann sieht man das schon präsentiert, was in der Welt los ist. Das ist schlimmer als das, was manchmal in Krimis dargestellt wird. Nun könnte man sagen, wir sind anders. Sind wir das? Unsere Natur ist genauso sündhaft wie die eines jeden anderen Menschen. Man könnte meinen, wir sind die Lösung des Problems, des Gerechtigkeitsproblems. Dabei sind wir die Ursache des Problems. Nicht die Lösung, sondern die Ursache. Denn wir sind selbst ungerecht. Du und ich sind ungerecht. Das müssen wir uns selbst eingestehen. In Jesaja 64, Vers 5 heißt es, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Deshalb brauchen wir auch den Mantel der Gerechtigkeit, den Gott uns überstülpt, damit wir gerecht vor ihm erscheinen können. Römer 3, Vers 10 heißt es, da ist keiner, der gerecht ist. Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also auch keiner hier im Raum. Nun, der Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes ist das Gesetz. Er hat sein Wort gegeben und er möchte, dass danach gehandelt wird. Nur, unser Problem ist, keiner von uns konnte dieses Gesetz erfüllen. Das sagt die Bibel selbst. Ich könnte noch viele, viele andere Bibelstellen anführen, aber das wäre einfach zu viel. Keiner konnte sie erfüllen, sondern es sollte uns nur einen Geschmack darauf machen, auf das Idealbild, das Gott an uns setzt. Nur wir kamen dem nicht nach, denn wir sind alle Sünder. Nun, was könnte man dann sagen? Naja, gut, Gott, du hast uns so geschaffen, da können wir ja nichts zu. Nein, Gottes Anspruch gilt und galt nach wie vor. Gottes Anspruch, dass ein jeder gerecht sein soll, gilt nach wie vor. Und jede Übertretung muss oder musste bestraft werden. Und das tat Gott. Wir stehen ja zwischen Weihnachten und Ostern. Ja, von Weihnachten kommend, bald ist Ostern, dass wir daran denken, an das, was Gott getan hat. Und das sind ja die zwei herausragenden Feste, wo wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat, an den Heilsplan Gottes. Auf der einen Seite sandte er seinen Sohn, weil er eben unsere Ausweglosigkeit sah. Und auf der anderen Seite das Fest, wenn wir Ostern, Karfreitag und Ostern bedenken, die Auferstehung, von der wir heute schon gehört haben, dann wissen wir, dass Gott unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit am Kreuz bereits bezahlt hat. Er selbst hat es bezahlt. Eigentlich hätten wir dort sein müssen. Aber Jesus hat für uns gelitten, damit unsere Gerechtigkeit hergestellt wird. Damit unser schmutziges Kleid gereinigt wird. Damit wir Errettung finden. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es so deutlich, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ist die Gerechtigkeit, die Jesus geschaffen hat am Kreuz. Und das ist Evangelium, das ist unsere Rettung. Zum Glück können wir das sagen, dass wir das wissen, dass Jesus kam und diese Rettung erworben hat. Das ist die Rettung, und zwar ganz ohne eigene Konsequenzen. Eigentlich müssten wir ja die Konsequenzen für unser Tun und Handeln tragen, aber Jesus trug es an unserer Stelle. Aber nichtsdestotrotz, Gerechtigkeit ist trotzdem getan, denn für unsere Übertretung wurde bezahlt. Gerechtigkeit für uns ohne Strafe. Allerdings, die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Römer 5, Vers 18, da heißt es, wie nun durch die Sünde des einen, gemeint ist Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, gemeint ist Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Die Gerechtigkeit gekommen, die zum Leben führt. All das hat Gott sehr viel gekostet. Und deshalb darf es keine billige Gnade geben. kann es keine billige Gnade geben. Man kann nicht einfach mitlaufen und sagen, man schaut mal hier und schaut mal dort, macht hier mit und dort mit. Eine billige Gnade geht nicht, weil Gott gerecht ist. Es gibt auch keine Generalamnestie. Nun, diese Amnestie gilt jedem, das ist richtig. Aber man muss sie annehmen, man muss das Angebot Gottes persönlich annehmen. Entweder man tut es oder man muss selbst bezahlen. Entweder man lebt durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, oder man lebt durch die Selbstgerechtigkeit. Mal schauen, wie wir da von Gott bestehen können. Es gibt kein Gießkannenprinzip bei der Vergebung. Man wird nicht einfach gerecht, weil Gott seinen Sohn bestraft hat, sondern man muss diese Gerechtigkeit Jesu annehmen. Nun könnte man sich die Frage stellen, und das tun sicherlich viele Menschen, wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, wenn Gott die Majestät im Himmel ist, von der wir singen, von der wir hören, wenn er der Gesetzgeber selber ist, dessen Gesetz ja eingehalten werden soll, hätte er es seinem Sohn nicht ersparen können? Hätte er nicht eine Ausnahmeklausel hervorrufen können, die das hätte verhindert, dass Jesus sterben musste? Hätte er nicht einfach die Sünde einmal übersehen können? Ich meine, einmal ist ja keinmal, oder? Nein, weil Gott eben gerecht ist, musste die Sünde bestraft werden, und zwar eine jede Sünde. Sonst wäre er weder heilig, noch wäre er gerecht, Gott. Und würde er die Sünde und die Ungerechtigkeit nicht verdammen, so dürfte er niemanden mehr verdammen, denn er hält sich ja selbst nicht an seine Gebote. Dann wäre die Sünde sozusagen auf ewig legitimiert. Dann könnte jeder tun, was er will, denn es gibt keine allgemeine Gerechtigkeit. Es gibt keine allgemeine Verbindlichkeit. Gott selbst würde sich ja nicht an sein Wort halten. Deshalb musste er seinen Sohn für uns büßen lassen, für die Ungerechtigkeit, die wir verzapft haben. Nun einmal als Schlussfolgerung daraus: Wenn Gott bei seinem Sohn keine Ausnahme gemacht hat, ratet mal, bei wem er dann eine Ausnahme machen wird. Wohl bei keinem. Sonst wäre er ja nicht mehr heilig. Bei Gott gibt es keine Hintertürchen. Oft kennt man das so aus Russland, ja, dass man irgendwo hinkommen musste und dann bekam man unter der Hand irgendwie so hintenrum, vorne stand eine ganz lange Schlange, aber man wusste, wo man hingehen musste. Da wurde einem das Türchen geöffnet und dann kam man da rein und dann, ja, ging das halt. Mit Geld geht fast alles und dann hatte man das, was man wollte. Blood, Beziehungen, Vitamin B. Bei Gott gibt es kein Vitamin B in dieser Hinsicht. Seine Gerechtigkeit verbietet es ihm selbst, Vetternwirtschaft zu dulden oder zu bevorzugen. In einem Lied heißt es: Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Gott bindet sich selbst als Gesetzgeber, bindet er sich aber selbst an sein Wort. Er sagt nicht heute so, morgen so. Er hält sich an das, was er sagt. Und er tut auch das, was er dann sagt. Wenn Gott gerecht ist, warum lässt Gott aber so viel Ungerechtigkeit zu? Man könnte ja verzagen. So viel Leid und Elend in der Welt, so viele Menschenrechtsverletzungen, Kriege, Tod von Unschuldigen. Jetzt war in der Zeitung in der letzten Woche gerade das große Thema, dieser Missbrauch von 29 kleinen Kindern. Da stellt man sich ja die Frage, wie kann das sein? So eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. 29 Leben zerstört. Warum hat Gott die Shoah zugelassen, den Holocaust? 6 Millionen Tote, jedes vierte war ein Kind. Jeder Quadratzentimeter dieser Erde ist mit Blut getränkt. Ist Gott etwas entglitten? Hat Gott etwas nicht beachtet? Nein, ich glaube nicht. Gott ist nichts entglitten. Gott ist mit seinen Menschen noch nicht am Ziel angekommen. Und die Ungerechtigkeit braucht auch Zeit zum Reifen fürs Gericht. Aber dann kommt die Abrechnung. Sie wird kommen, das ist ganz klar. Gott sagt es. Und das ist der dritte Gedanke. Ausdrucksformen der Gerechtigkeit Gottes. Auf der einen Seite ist es eine gerechte Bestrafung, aber auf der anderen Seite, und damit werde ich dann auch zum Schluss kommen, auf der anderen Seite ist es eine gerechte Belohnung. Nun, zunächst einmal die Ausdrucksform Gottes, eine gerechte Bestrafung. Gott hat die alte Welt nicht verschont, die Sintflut kam. Gott hat Sodom und Gomorra nicht verschont, sie gingen unter. An Jesus wurde unsere Bestrafung auch vorweggenommen. Auch ihn hat er nicht verschont, damit er die Schuld für uns bezahlt. Und am Kreuz zeigt Gott, wie ernst es ihm mit der Sünde und mit der Ungerechtigkeit ist. Wie ernst er das nimmt. Es ist ihm todernst. Wer Jesu Erlösung aber annimmt, der muss sich nicht mehr auf seine Selbstgerechtigkeit verlassen und darauf hoffen, denn er weiß, für ihn ist Gerechtigkeit geschaffen. Aber Gott hat einen Tag bestimmt, der höchste Richter hat einen Tag bestimmt, an dem er zu Gericht sitzen wird. Und jetzt muss ich auch wieder ein paar Verse lesen, Apostelgeschichte 17, 31. Da heißt es, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit. Das ist also der Maßstab, die Gerechtigkeit Gottes. Er hat einen Tag festgesetzt, wo er richten wird, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Jesus, der gerecht ist. Hebräer 9, Vers 27, da heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Also ein Gericht wird kommen, aber Christus ist geopfert, damit die Sünden vorweggenommen werden, uns abgenommen werden. Und Matthäus 5, Vers 6, ein für mich so existenziell wichtiger Vers, ein Teil der Seligpreisungen, der Bergpredigt Jesu, also Jesus selbst, er sagt in Matthäus 5, Vers 6, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist eine mehrschichtige Bedeutung in diesem Vers. Erstmal kann es der Hunger nach Erlösung als Ganzes sein, dass wir Hunger oder dass die Menschen Jesu zur Zeit Jesu Hunger danach hatten nach Erlösung. Das trifft bestimmt zu. Sicher war es der Hunger nach der Gerechtigkeit, dass sie selbst errettet werden. Aber hier geht es eigentlich nicht um Errettung, sondern hier geht es um glückselig ist der, den es hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, der diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat, nach Ausgleich hat und sie nicht findet. Selig ist der, glücklich kann der sein, sagt die Bibel, denn er wird satt werden. Er wird satt werden. Und das ist das, was Gott sagt, was Jesus selbst sagt. Also bedeutet es in dieser Stelle mehr der Hunger nach oder die Sehnsucht nach einem finalen Richterspruch Gottes. Und dann wird ultimativ der Hunger gestillt, der Durst gestillt und dann wird es eine Symphonie der Gerechtigkeit geben. Und jetzt komme ich wieder auf das erste Beispiel zurück. Ihr merkt das, wir müssen das verstehen. Es hat etwas in Einklang bringen zu tun. Die Gerechtigkeit Gottes bringt alles ins Lot. Genauso wie in der Elbphilharmonie, wo Disharmonie und Harmonie einander ablösen oder aufgelöst wird, das eine durch das andere. So auch in unserem Leben, so am Ende der Zeit. Woher nehme ich das? Dass es das sein wird. In Vers 12 in dem gleichen Kapitel heißt es ja, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel belohnt werden. Wenn es also am Ende eine Belohnung gibt, dann gibt es auch eine Bestrafung. Und davon spricht die Bibel an unzähligen Stellen. Wenn es diese finale Rechtsprechung nicht gäbe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wie es mir geht, dann könnte ich verzagen. Ich könnte auch nicht an einen Gott der Gerechtigkeit glauben oder was auch immer er für Eigenschaften hat. Wenn es diese finale Rechtsprechung nicht geben würde, dann könnte man im Glauben verzagen. Dann würden ja alle Hitlers und Stalins und Idi Amins und Kims und Mugabes und Castros ihrem Richterspruch entkommen. Dann würde es sich für sie ja doch gelohnt haben. Sie würden sich einfach der Strafe entziehen können. Es gibt ja ein UNO-Gericht in Den Haag. Dort werden ja einzelne Schwerverbrecher manchmal gefangen gehalten. Milosevic, Karadzic, die Schlechter vom Balkan. Einige werden gefasst und bekommen hier schon ein Stückchen weit Gerechtigkeit zu spüren. Aber wie viele laufen noch frei auf der Straße herum? Nein, unser Gott ist durch und durch konsequent und er lässt nichts durchgehen. Denn es heißt hier, sie sollen satt werden. Ihre Sehnsucht wird also gestillt werden. In Offenbarung 6 heißt es, Vers 10 und 11, da heißt es, und sie schrien, also Märtyrer, die in der Offenbarung uns vorgestellt werden, die vor Gottes Thron stehen. Und da heißt es, und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und dann heißt es, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder. Auch die Strafe wird absolut gerecht sein, die Gott spricht. Keiner wird dem widersprechen können. Es wird eine Harmonisierung geben, ein In-Einklang-Bringen des ganzen Lebens einer Persönlichkeit. Jeder Einzelne, jedes Leben wird in Einklang gebracht durch die Gerechtigkeit Gottes. Gott wird den Missbrauchten, Verletzten und Getöteten alle Tränen abwischen. Offenbarung 21, Vers 4. Gerechtigkeit setzt ja voraus, dass es Unterschiede geben wird. Ist ja klar, sonst wäre es ja nur ein digitales Verhalten, ob jemand gerettet oder verloren ist. Und wenn das dann gleich wäre. Nein, Gerechtigkeit setzt voraus, dass es Unterschiede geben wird. Es wird also Unterschiede im Himmel geben und Unterschiede geben in der Verdammnis. Denn das wäre sonst alles andere als gerecht. Nun, wie kann man das verstehen? Qualitativ gesehen, von der Qualität unserer Missstände, unseres Lebens, unserer Taten, qualitativ gesehen sind wir alle Sünder. Ob kleine oder große, qualitativ sind wir alle gleich. Wir sind Sünder, auch wenn klein oder groß. Aber quantitativ ist ein großer Unterschied zwischen einzelnen Personen. Wird Gott da alles über einen Kamm scheren? Wäre Gott dann gerecht? Gerechtigkeit hat etwas mit Äquivalenz zu tun, mit Entsprechung zu tun. Ich komme zum letzten Gedanken. Ausdrucksformen der Gerechtigkeit Gottes, eine gerechte Belohnung. Auch wieder Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Da heißt es, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden, wenn sie dabei lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Nun, die Belohnung betrifft natürlich nur die Gemeinde Jesu, die Geretteten. Denn da geht es ja um das Preisgericht. Es geht hier nicht um Errettung, dass wir etwas dazu beitragen können, also sozusagen als Belohnung für unsere guten Taten. Das wäre ja absolute Werkgerechtigkeit. Nein, kein Mensch kann sich den Himmel verdienen, das ist klar. Und trotzdem geht es darum, wie wir unser Leben führen. Es geht nämlich darum, um eine Belohnung im Preisgericht. Welche Art unser Einsatz, unser Leben denn war? Da lesen wir in 1. Korinther 3, ich zitiere es jetzt nur aus dem Gedanken, da lesen wir von bestimmten Werken, aus bestimmtem Material. Da lesen wir von Holz, Heu und Stoppeln. Wenn das die einfache Bauweise unseres Lebens ist, wenn unser Leben nur das produziert, dann ist das wertlos. Denn der Tag des Gerichts wird mit Feuer beweisen und es wird verbrennen. Oder ist unser Wert oder ist unser Leben, bauen wir mit Gold und Silber und edlen Steinen, also mit Wert und Feuerbeständigen, die sogar noch durch das Feuer geläutert werden, noch reiner gemacht wird, dann wird es eine Belohnung geben. In 1. Korinther 3, Vers 14 und 15 heißt es, wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Es geht also nicht um Errettung, sondern es geht um Belohnung. Doch er wird errettet werden, so wie durchs Feuer hindurch, das heißt abgebrannt. Keine Belohnung. Eigentlich vergebens hier gewesen, bis auf die Errettung nichts am Leib. Der Maßstab für die Belohnung Jesu ist die Treue. Das lesen wir im 1. Korintherbrief Kapitel 4, dann später weiter. Und die Treue ist das Einzige, was zählt. Im Grunde genommen, alles andere ist reine Gnade. Nur unsere Ausdrucksform Gott gegenüber ist, dass wir ihm ungeteilt treu sein sollen. Und dabei geht es nicht nur um unsere Taten, sondern es geht auch um die Motive unserer Taten, weshalb wir etwas getan haben oder es nicht getan haben. Also um unsere Herzenseinstellung, es geht um unser ganzes Leben. Es geht um das, was dich ausmacht, warum du etwas tust oder eben nicht tust. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, sagt Paulus, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern ist. Und er wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Darauf kommt es an. Wenn wir heute vor Gott stehen müssten, würden wir dann uns auf unsere Gerechtigkeit stützen? Oder hätten wir eine Gerechtigkeit, die mehr, die besser ist? Die Gerechtigkeit Jesu, auf die wir uns verlassen können. Wenn wir Gottes Kinder sind, wie würde denn der Richterspruch Jesu bei uns aussehen? Sind wir treu? Ich komme zum Schluss. Wie in der Elbphilharmonie die Harmonien erklingen und abwechselnd Spannung und Auflösung stattfindet, Disharmonie und Harmonie, so wird auch die gesamte Disharmonie der Menschheit, und das ist die Größe Gottes, das kann man sich nicht vorstellen, die gesamte Disharmonie der Menschheit, das gesamte Leid und die gesamte Trauer und alles, was uns ausmacht, was die Jahrhunderte und Jahrtausende von Mord und Totschlag ausmacht, diese Disharmonie wird in Einklang gebracht werden durch eine umspannende, allgegenwärtige, wundervolle Harmonie, eine wundervolle Symphonie, die erklingen wird vor Gottes Thron. Dann, wenn wir vor Gott stehen werden. Die Gerechtigkeit Gottes wird alles in Einklang bringen, wird alles in Waage bringen, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb ist diese Eigenschaft Gottes, die Gerechtigkeit, so extrem wichtig. Und wir müssen auch wissen, mit wem wir es zu tun haben, eben mit dem gerechten Gott. Ich schließe mit einem ermutigenden letzten Vers und möchte dann auch schließen, indem es heißt in Sprüche 4, Vers 18. Und das betrifft uns, die wir in der Nachfolge stehen. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller wird bis zum vollen Tag. Wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Aber am Ziel wird es hell sein, am Ziel wird es Einklang geben, am Ziel wird eine unvorstellbare, beschreibliche Harmonie stattfinden durch Gottes Gerechtigkeit. Ich hoffe, wir sind ein wenig ins Nachdenken gekommen. Der Tag gibt uns ja die Möglichkeit, noch länger darüber nachzudenken, was für einen großen Gott wir haben und wie er alles führt. Amen.